Ja, ist denn schon Wahlkampf oder was ist los? Wenn die Plakate nicht hängen würden, so richtig würde ich es ja nicht mitbekommen. Also medial geht schon ein bisschen was, aber wo sind die Aufregerthemen? Wo sind die Dinge, wo man sagt, das polarisiert, da knallt es richtig, da gibt es mal eine Kampagne, irgendwie plätschert so vor sich hin. Aber vielleicht ist es ja nur meine Wahrnehmung, meine ganz subjektive Wahrnehmung. Wie ist die Wahrnehmung von Michael Panse? Er ist ja gestandener Kommunal- und war Landespolitiker. Bis 2009 hat er im Landtag gesessen. Jetzt ist er Generationenbeauftragter und Antidiskriminierungsbeauftragter des Landes und ehrenamtlich sind seit vielen Jahren Politiker für die CDU im Stadtrat und jetzt ist er im Studio. Schönen guten Tag, Herr Panse.
Einen schönen guten Tag, Hallo.
Wie sind Ihre Gefühle? Der Wahlkampf, so richtig hat er noch nicht Fahrt aufgenommen, oder?
Naja, er fängt langsam hoffentlich an, Fahrt aufzunehmen. Also wenn man es nach den Plakaten beurteilt, sagen die Leute schon, ja, muss irgendwas los sein. Wahlkampf scheint zu sein. Aber wenn man sich dann schon die Vielfalt der Plakate anschaut und auch die verschiedenen Themen, die da gestriffen werden, stellt man fest, das ist weniger Kommunalwahlkampf. Da geht es ganz oft um die Europapolitik, manchmal auch um bundespolitische Themen. Das ärgert einen als Kommunalpolitiker, weil wir natürlich ein großes Interesse daran haben, zur Kommunalwahl sowohl die Stadtratswahl als auch die Wahlen der Ortsteile, Ortsteilräte und der Ortsteilbürgermeister in den Blickpunkt zu rücken. Da geht es um die Entwicklung vor Ort, also das, was die Leute zuallererst betrifft. Deswegen würde man sich als Kommunalpolitiker zweifellos da mehr Kommunalwahlkampf wünschen. Mhm.
Auch vielleicht von Ihrer Seite, also die CDU ist ja nun kommunaltechnisch sehr gebeutelt, Sie auch als Mensch, Sie sind 2009 rausgeflogen aus dem Landtag, haben dann sozusagen einen Posten bekommen, machen eine Arbeit, die Ihnen Spaß macht, aber als Politiker sind Sie ja jetzt nur noch ehrenamtlich tätig. Die CDU hat es ja auch erwischt nach vielen Jahren der Ruge-Ära, da ist die CDU in der Opposition seit einigen Jahren, muss sozusagen Rot-Rot-Grün aushalten und wie ich das verstehe, will ja die CDU wieder an die Macht. Aber so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass sie da Power machen und dass es so richtig losgeht. Also sie provozieren nicht so richtig, es gibt keine Aufreger. Also wo ist denn der Wahlkampf, auch von CDU-Seite?
Also das mit dem Provozieren sehen die Kollegen von den Mitbewerbern ein bisschen anders. Die regen sich in jeder Stadtratssitzung erneut darüber auf. Es gibt schon die Themen, die wir auch momentan ja kommunalpolitisch schon nicht nur jetzt in Wahlkampfzeiten diskutieren, sondern auch durch die Zeit hindurch im Erfurter Stadtrat. Zum einen glaube ich mal, also Kommunalpolitik, insofern mache ich das auch mit einer gewissen Leidenschaft. Als Kommunalpolitiker wirkt man da vor Ort, wo die Leute das betrifft. Insofern sehe ich das nicht als eine stärkere oder eine schwächere Ebene, ob man im Land oder im Bund oder in der Kommune Politik macht. In der Kommune ist es da, wo etwas passiert, wo auch die Entscheidungen, die mittwochsabends im Stadtrat treffen, Donnerstag früh schon in der Straßenbahn kommentiert werden und mit den Leuten diskutiert werden. Insofern macht mir das Spaß. Insofern streite ich auch um unsere Themen. Natürlich sage ich auch, wir treten als CDU an, um stärker zu werden. Wir sind zur letzten Kommunalwahl ziemlich eingebrochen. Das hat damals sowohl mit der allgemeinen Stimmung zu tun gehabt, als auch mit der Art des Kommunalwahlkampfes. Wir treten an mit dem Anspruch, stärker zu werden. Wir treten an mit dem Anspruch zu sagen, wir wollen Entscheidungen, die wir im Stadtrat ja auch momentan schon begleiten, schon diskutieren, auch viel stärker mit beeinflussen. Das ist zunächst das Wahlziel.
Das war jetzt vorgestanzt und sehr moderat und war Politikersprache. Aber wenn Sie jetzt Leute überzeugen wollen, sagen, warum nicht Bausewein, das ist ein netter Kerl. Wir wählen Bausewein, Erfurt ist Bausewein, fertig, wird SPD gewählt. So und oder Bausewein angekreuzt, obwohl er gar nicht das Mandat antritt. Da sehen Sie doch alt aus. Also jetzt mit diesen moderaten Tönen, wie wollen Sie da in Wahlkampf gehen?
Na gut, also wenn man es schon mal sehr konkret machen wollen, dann erstens, Bausewein ist nicht Erfurt. Bausewein ist noch nicht mal die SPD. Weil wenn wir zurzeit das erleben, was sich bei manchen Stadtratsentscheidungen da abspielt, auch die SPD, die ein relativ konfuser Haufen an vielen Stellen ist und dann auch nicht einheitlich abstimmt, da kann kein Mensch auf die Idee kommen, dass Bausewein die Stadt führt. Auch das muss man sehr deutlich sagen, viele Entscheidungen werden in Erfurt auf die lange Bank geschoben, ausgesessen, darauf gehofft, dass sich das irgendwann im Ablauf der Zeit regelt. Ich will mal zwei Punkte sagen.
Die lange Bankentscheidung, die sollten wir mal besprechen.
Ne? Ja, und es sind ein paar Punkte, die uns da seit Jahren auch aufregen. ICE-City ist so ein Beispiel, was sehr lange diskutiert wurde, was sich endlos in zäh hingezogen hat, bis jetzt eine Entscheidung gefallen ist. Defensionskaserne ist das zweite Beispiel, was momentan die Menschen sehr beschäftigt. Begegnungszone, Innenstadt, Parksituation, Verkehrssituation in der Stadt ist das dritte große Thema. Das vierte große Thema, was uns beschäftigt, ist der Sanierungsstau, den wir in Erfurt an Kindertagesstätten, an Schulen, aber eben auch an Straßen und Brücken haben. Das sind schon Themen, die sich sehr elementar auswirken. Und ein fünftes Thema will ich vielleicht auch noch ansprechen, das Thema, wie wir mit den Ortsteilen der Stadt umgehen. Wir haben viele Ortsteile um Erfurt drumherum, wo ein hoher Prozentsatz der Einwohner der Landeshauptstadt wohnen, die sich zunehmend auch abgekoppelt fühlen und die zu Recht einfordern und sagen, nehmt uns ernst bei Entscheidungen, die am Stadt Stadtrat trifft. Das sind allein 5 Themen, die wir als CDU in den vergangenen Monaten sehr stark im Stadtrat gewälzt haben, die jetzt auch im Wahlkampf sehr dominant sind.
Mhm. Na dann, wir heben uns mal diese Themen auf oder merken Sie uns, wir haben ja jetzt noch eine knappe Stunde Zeit, das auch im Detail zu besprechen. Trotzdem, bevor wir die Themen arbeiten, so klingt nach Mühe, andererseits muss ja Wahlkampf und Politik auch Spaß machen. Sie sind ja Motorradfahrer, ich weiß nicht, ob Sie so ein milder Rocker sind oder gar kein Rocker oder einfach nur ein Motorradfahrer, eher so ein aggressiver Fahrer oder so ein Cruiser. Das ist ja immer, kann man ja so vielleicht mal so psychogrammmäßig klar machen, wenn Sie Motorrad fahren, auch durch den Balkan und durch ganz Europa, sind Sie da eher der sanfte Fahrer, der so vor sich hin tuckert, so der oder eher so, der sich in die Kurven legt und sehr so der Agro-Fahrer?
Je nach Straßenlage geht beides.
Wenn man Familie hat, sagen, ich habe Videos, ne?
Nee, wenn man Familie hat und 3 Söhne hat, überlegt man sich mancher Verkehrssituation schon, wie man fährt. Ist auch in der Politik so. Auch da wird man mit den Jahren so ein bisschen erfahrener, ein bisschen reifer und überlegt sich manche Sachen, die man so im ersten Überschwang auch ansonsten anders ausdrücken würde. Ich fahre jedes Jahr mit meinem Sohn nicht nur die Biker-Tour am 1. Mai mit, wo es sehr geruhsam zugeht, wo aber 1000 Motorräder auch quer durch Thüringen fahren. Ich fahre auch mindestens einmal im Jahr mit Freunden eine größere Motorradtour über den Balkan. Da fährt man auch schon mal das Motorrad aus, sodass auch der Auspuff mal richtig warm wird und freigebrannt wird. Also insofern geht beides. Und so sehe ich mich auch in meiner Rolle auch als Fraktionsvorsitzender.
Man muss ausfahren, möchte ich mal ganz kurz zwischenfragen. Ausfahren heißt dann Höchstgeschwindigkeit 200?
Also meine NTV macht 200, ja. Und die sehe ich noch auf dem Tacho, ja. Allerdings nicht auf Landstraßen, selbstverständlich nicht, sondern ist dann auf der Autobahn. Es ist allerdings auch ein offenes Motorrad, also wo vorne keine Scheibe dran ist. Also insofern fährt man natürlich dann auch dann stark gegen den Wind. Und diesen Wind, das ist auch so ein Sinnbild in der Politik, diesen Wind spürt man auch in der Politik. Je schneller man fährt, je heftiger man reagiert, desto mehr merkt man den Fahrtwind. Manchmal ist das gewollt, manchmal bringt das was, manchmal bringt das auch den Kick. Manchmal ist es aber auch dann auch klüger, ein Stückchen den Gashahn zurückzunehmen.
Sie sind ja nicht der Polterer, also zumindest wenn ich Sie in Debatten erlöse, da ist schon der Herr Schwäblein schon mal eher der mal austeilt oder andere in Ihrer Fraktion. Sie sind eher der moderate Typ. Ist es okay, wenn man eine Fraktion anführt?
Also wenn man eine Fraktion anführt, muss man alle mitnehmen zunächst. Alle auch innerhalb der Fraktion und als zweites immer wieder überlegen, ob man bei Sachthemen um des Kompromisses willen auch sagt, man ist auch auf Kompromisse bereit, sich einzulassen. Oder ob man um des politischen Streites willen sagt, man vertritt grundsätzlich die reine Lehre und haut auf alles, was sich bewegt. Ich verhehle nicht, ich gehöre zu dem ersteren Teil. Es gibt Entscheidungen, die in den vergangenen Monaten auch im Erfurter Stadtrat gefallen sind, die nur deswegen gingen, weil sich da fraktionsübergreifend eine Mehrheit sortiert hat. Ich habe es vorhin gesagt, die SPD ist sich beileibe in allen Entscheidungen einig. Auch bei den Linken ist das so, dass oftmals
nicht diese Dreier...
Nicht einig, ja. Also diese Dreierkoalition, auch Rot-Rot-Grün, funktioniert ja nur auf dem Papier und nur wenn es um Personalfragen geht. Ansonsten ist das sehr oft auch so, dass manchmal die Grünen sehr einsam stimmen, manchmal die Linken, manchmal die SPD.
Auch innerhalb der Fraktion sogar.
Innerhalb der Fraktion auch, natürlich.
Wir sehen, bei Defensionskaserne war die SPD auch gespalten.
Ja. Und da gibt es dann auch Diskussionen über die Parteigrenzen hinweg. Wenn wir uns über Parkhäuser in der Innenstadt unterhalten, weiß die SPD, dass er mit den Grünen gar nicht zu reden braucht. Und dann diskutiert man auch über Mehrheiten, die notwendig sind. Ich will ein zweites Beispiel sagen, auch die Frage, dass es um die evangelische Schulstiftung ging, einen neuen Schulstandort. Auch da war zunächst die Meinung sehr zerrissen im Erfurter Stadtrat. Da haben wir als CDU-Fraktion eben nicht darauf beharrt, dass wir gesagt haben, wir wollen den Standort und um jeden Preis und weil der am besten geeignet ist, sondern wir haben am Ende im Interesse der Betroffenen nach einem Kompromiss gesucht. Und so verstehe ich Kommunalpolitik. Man muss die Unterschiede klar deutlich machen, man muss aber am Ende auch sagen, man ist bereit, das Beste für den Bürger mit rauszuholen und da stimmen wir dann auch bei Entscheidungen im Stadtrat mit zu.
So ist das zu beobachten, so sind Sie auch als Typ. Nun ist das nicht der Alltag eines ehrenamtlichen Kommunalpolitikers. Jetzt haben wir ja Wahlkampf und da möchte ich schon als jemand, der am 25. Mai hingeht, und es gehen ja hoffentlich viele hin, möchte ich dann doch schon die Unterschiede und wenn es nur Nuancen sind, vielleicht sind es ja auch klare Positionen, die möchte ich dann schon wissen. Warum? Ja. Ich kann nur sagen, ich finde für den Michael Hose finde ich irgendwie nett, weil der Name so ein bisschen gut klingt und dann mache ich bei der Müller noch ein Kreuz und noch bei jemand von Linken so. Kann man ja machen. Also man kann ja hier panaschieren und kumulieren und so weiter und kann 3 Parteien seine Stimme geben. Wenn ich die Leute möglicherweise kenne, sympathisch finde. Aber ich will natürlich auch kommunalpolitisch, parteipolitisch Unterschiede ausmachen. Ja. Was ist sozusagen der Unterschied, wenn alle konstruktiv und nett miteinander arbeiten, zusammenarbeiten, verschwimmt ja alles oftmals. Wo sind denn die Unterschiede? Was will denn die CDU anders machen als jetzt der Kurs von Rot-Rot-Grün?
Also der wesentliche Unterschied ist, dass wir in unserer Stadt mehr investieren wollen und weniger verkonsumieren wollen. Das ist das, was wir seit Jahren bei jeder Haushaltsberatung sagen. In dieser Stadt wird zu viel Geld für Verwaltung und für Strukturen ausgegeben und zu wenig Geld für Sanierung und für Bau und für Werterhaltung von Gebäuden, Straßen, Gehwegen, Spielplätzen, Kindertagesstätten, Schulen.
Moment, das sagt sich so einfach, das muss ich, kann ich jetzt mal stehen lassen, Verwaltungen, Strukturen, da sind nun knapp 3000 Angestellte, die sind nun mal da, wollen sie die abspecken, entlassen oder was soll da passieren? Ich meine,
wir fordern seit Jahren ein Personalentwicklungskonzept, was dazu führen soll, dass ausscheidende Personalstellen nicht zwingend mit neuen Personalstellen besetzt werden müssen, sondern es manchmal auch mit Mitarbeitern innerhalb der Verwaltung. Dieses Personalentwicklungskonzept hat der Stadtrat mehrfach lautstark eingefordert. Es wurde mehrfach vom Oberbürgermeister nicht vorgelegt. Das ist der erste Punkt. Und wir stellen fest, wenn derzeit Tarifverhandlungen stattfinden, wir gönnen jeden bei den Tarifsteigerungen auch seinen vernünftigen Lohn. Aber das wirkt sich natürlich auf den städtischen Haushalt aus. Und da das Geld, was wir zur Verfügung haben, begrenzt ist, rund 650, 660 Millionen Euro, die wir in Erfurt zur Verfügung haben, macht es eben schon was aus, wenn die Personalquote Jahr für Jahr steigt. Wir sind inzwischen bei 155 Millionen. Das ist die größte Baustelle bei uns im Haushalt. Und gleichzeitig die Investitionsquote sinkt. Die Kohle fehlt schlichtweg zur Sanierung von Kindertagesstätten, Schulen, Brücken und Straßen. Und auch Gehwegen und auch Spielwegen. Auch das alles ist nicht Beton, sondern das ist städtische Infrastruktur. Wenn man für diesen Bereich Freiräume haben will, muss man zunächst den sich an anderer Stelle erarbeiten. Und das ist der Hauptstreitpunkt, der Hauptkritikpunkt, auch das, was ich Rot-Rot-Grün vorwerfe, wo ich sage, ihr seid anders angetreten. Wir sind inzwischen bei Investitionen, die Jahr für Jahr zurückgefahren werden. Dieser Verschleiß ist in der Stadt, die intakt ist, einige Jahre lang durchzuhalten. Aber irgendwann in Zeiten, auch wenn die Steuereinnahmen einbrechen, und das ist vorauszusehen, dass das irgendwann wieder passiert, wird das richtig ungemütlich in unserer Stadt. Das wollen wir vermeiden, deswegen wollen wir Personal, nicht Personal durch Entlassung jetzt abbauen, sondern es wollen ein Personalentwicklungskonzept, was die Personalkosten reduziert. Das haben uns viele andere Städte so vorgemacht.
Sagt Michael Panse, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Erfurter Stadtrat. Am 25. Mai wird gewählt. Welche Positionen hat die CDU, welche Positionen hat Michael Panse? Darüber reden wir weiter nach einer Musik von Northern Light. Zu Gast im Studio Michael Panse, Fraktionsvorsitzender der CDU im Erfurter Stadtrat. Und natürlich will er gewählt werden und wieder ehrenamtlich im Stadtrat sitzen. Die Kommunalpolitik ist ja ein Wechselspiel zwischen Verwaltung, den Angestellten, auch den politischen Wahlbeamten, den Dezernenten und den Stadträten, die ja ehrenamtlich arbeiten. Ist das alles immer transparent? Ist das eigentlich immer nachvollziehbar? Und ist dann der Souverän und sozusagen der letzte Entscheider die Stadträte oder welche Rolle spielt Verwaltung? Darüber können wir mal reden, Herr Panse, da haben Sie auch mal ein bisschen Magengrummeln, wenn Sie sehen, was Verwaltung macht. Ist das immer transparent, immer nachvollziehbar und macht die Verwaltung immer das, was die Stadträte beschließen?
Also in der Regel macht sie das schon. Allerdings die Ausnahmen bestätigen dann die Regel. Nur insofern, dass man feststellt, es gibt auch Entscheidungen, wenn der Verwaltung das nicht passt, finden Sie 1000 Erklärungen, 1000 Begründungen, warum das eben dann nicht geht.
Wer ist denn in dem Fall die Verwaltung?
Die Verwaltung ist an dieser Stelle die mittlere Verwaltungsebene, die meistens dann die Stellungnahmen zu Stadtratsvorlagen schreiben. Hm. Wenn wir als Stadtrat einen Beschluss fassen, ich will mal zwei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit sagen, zum Reiterhof in Stotternheim oder zur Kindertagesstätte Dreikäsehoch in der Esbachstraße. In beiden Fällen jeweils eine Situation, wo der Stadtrat sich mit einer ganz breiten Mehrheit quer durch alle Fraktionen für den Erhalt der jeweiligen Einrichtung ausgesprochen hat. Und die Verwaltung in Stellungnahmen dazu schreibt, sehen wir aber anders. Und diese Stellungnahmen dann in Folge darauf aufbauend immer nur noch erklärt werden. Warum das so ist und dass es noch teurer wird bei der Sanierung, dass es gar nicht geht und dass Brandschutz eine Rolle spielt und dass zig Verordnungen und Rechtsnormen eine Rolle spielen. Und da werden die Stadträte dann in aller Regel so lange mit Papier zugeschüttet, bis sie resignieren. Bis sie dann auch sagen, wir haben jetzt anderthalb Jahre lang gekämpft, wir haben immer wieder Stadtratsbeschlüsse gefasst, die Verwaltung will es ganz offensichtlich nicht. Und man nimmt das frustriert zur Kenntnis. Und jetzt muss man natürlich diese Frage,
wer ist die Verwaltung?
Ja, genau. An der Spitze der Verwaltung steht der Oberbürgermeister. Und den Oberbürgermeister in den einzelnen Fachbereichen vertreten die Dezernenten. Also das sind die
Beigeordneten,
das sind politische Wahlbeamte, die ihr Amt ausüben und die für Verkehr, für Wirtschaft, für Soziales in der Stadt zuständig sind und damit eine Leitungsfunktion haben. Und wenn sie an der Spitze der Verwaltung stehen, müssen sie erstens dann auch den Kopf hinhalten für Entscheidungen der Verwaltung, zweitens das politisch und nach außen hin auch wahrnehmbar vertreten und als drittes dann sich natürlich auch der Kritik stellen. Und das dritte insbesondere, das stelle ich fest, ist in Erfurt nicht besonders stark ausgeprägt. Wenn es unangenehm wird, wird dann die Verantwortung ganz schnell auf eine mittlere Verwaltungsebene abgeschoben. Naja, das ist halt so, weil es die Vorschriften so erfordern.
Da muss der Amtsleiter dann Stellung nehmen, aber der hat es gar nicht im Zweifelsfall entschieden?
Naja, wenn die Beispiele nehmen, die ich gerade benannt habe, aber auch ICE, aber auch die Entwicklung in der Innenstadt, wenn es um Parkhäuser geht beispielsweise, da erlebe ich in Gesprächen, auch mit der Spitze der Verwaltung, mit den Dezernenten, auch mit dem Oberbürgermeister, ganz oft, dass sie zwar eine Meinung haben, eine klare Meinung haben, aber diese Meinung am Ende nicht nach außen hin durchtragen und auch nicht für Entscheidungen sorgen. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit Entscheidungen auch auf die lange Bank schieben und zu warten, bis es sich allein durch Verwaltungsabläufe irgendwann mal erledigt hat. Da kriegen Leute Bescheide, wir haben jetzt die Diskussion um das Christoffel, wo es seit 18 Jahren offensichtlich einen rechtsfreien Raum gibt, aber jetzt der Verwaltung das aufgefallen ist und dann mit Bescheiden und Verwaltungsvorschriften am Ende argumentiert wird, aber eben keine politische Lösung geschaffen wird. Und das ist frustrierend dann, wenn die Stadträte das merken und sagen, wir sind doch souverän. Wir sind als die 50 Stadträte diejenigen, die in der Stadt für die Politik auch draußen nicht nur kritisiert werden, sondern auch angefragt werden. Was habt ihr da im Stadtrat entschieden? Und dann muss man bei manchen Entscheidungen sagen, naja, wir haben das zwar anders entschieden, aber die Verwaltung hat es trotzdem nicht gemacht. Ich habe das Beispiel Personalentwicklungskonzept vorhin gesagt, wo der Stadtrat sich klar positioniert hat. Ich habe einzelne Sachentscheidungen im Stadtrat benannt. Da erwarte ich, dass da mehr Transparenz auch seitens der Verwaltung an den Tag gelegt wird. Mhm.
Nun machen ja die Dezernenten, die Beigeordneten eigentlich auch Politik. Sie sind ja meistens von einer Partei für eine Partei gewählt, sollten eigentlich unabhängig arbeiten, aber das ist ja schon klar, dass dann jetzt die Linke hat das große Sozial-Familiendezernat und sowas, Kultur. Und so ist das verteilt innerhalb dieser rot-rot-grünen Koalition. Und dann kann man ja sagen, dass politische Wahlbeamte, wie die Dezernenten, auch schon gestalten und Politik machen. Mhm. Die sagen, das ist okay, aber sie müssten klarer dafür Stellung beziehen und dazu stehen. Oder wie ist da Ihr Verständnis von Kommunalpolitik?
Naja, es beginnt damit, dass offensichtlich auch die Dezernenten und die Beigeordneten sich nicht in allen Fragen schlusseinig sind. Mhm. Man merkt das, wenn es um Verkehrsentwicklung in der Stadt geht. Die grüne Beigeordnete hat eine ganz andere Vorstellung wie der Herr Spangenberg. Und das wird dann nach außen hin offensichtlich auch, wenn es unterschiedliche Stellungnahmen gibt. Wenn es um die Frage geht, ob wir Parkhäuser in der Innenstadt von Erfurt brauchen oder nicht, werden Sie zwischen Frau Heuer und Herrn Spangenberg Welten erleben, die da
sie trennt. Zur Erläuterung nochmal, Frau Heuer ist die Wirtschaftsdezernentin,
die für Wirtschaft und für den Bereich in Erfurt zuständig ist, die allerdings natürlich mit dem grünen Hintergrund sagt, Verkehr, das passt mir alles so nicht. Haben wir ja gerade in jüngster Diskussion auch erlebt, was es da für Vorschläge seitens der Grünen gibt. Herr Spangenberg, der ist für Stadtentwicklung zuständig und der ist für die Verkehrsentwicklung auch in der Innenstadt zuständig. Nicht nur, wenn es um Umweltplakette geht, sondern auch, wenn es um ruhenden und fließenden Verkehr in der Innenstadt geht. Er ist ein
SPD-Mann.
Und obwohl die gemeinsam zwar eine Koalition im Stadtrat bilden, prallen da natürlich Welten aufeinander. Mhm. Das ist nichts Homogenes, muss es vielleicht auch nicht sein. Ich erwarte aber, wenn die Verwaltung am Ende uns eine Stellungnahme schreibt, wo der Oberbürgermeister am Ende einer Dienstberatung sagt, so wir als Stadtregierung empfehlen dem Stadtrat Folgendes zu tun, erwarte ich, dass zumindest die Stadtregierung sich untereinander einig ist. Das ist auch in Koalitionsregierung im Land oder im Bund so, dass sie dann zumindest Entscheidungen gemeinsam tragen. Das findet nicht immer statt, häufig schon, aber nicht immer. Man muss sich dann auch inhaltlich damit auseinandersetzen. Das führt auch zu Spannungen offensichtlich zwischen den Fraktionen und den Dezernenten. Ist in manchen Bereichen auch greifbar. Auch da sind sich die Linken beileibe nicht mit allen Entscheidungen der zuständigen Beigeordneten einig. Das wird allerdings zu wenig transparent nach außen hin. Auch da muss ich insofern meine kommunalpolitischen Kollegen mal in Schutz nehmen. Die haben alle noch einen Job. Die machen das alle ehrenamtlich, die machen das alle mit einem hohen zeitlichen Aufwand und sie machen das eben, wie gesagt, auch einer relativ übermächtigen Verwaltung gegenüber, wo sie immer wieder zusätzliche Impulse, Unterstützung auch von außen brauchen, von Bürgern brauchen, die sagen, Leute, das geht so nicht, greift dieses Thema auf, treibt die Verwaltung, das spielt schon eine Rolle.
Diese Kritik höre ich auch von Kollegen, nicht nur aus der CDU, also aus allen Parteien eigentlich, die sagen, Mensch, die Verwaltung, die spielt uns manchmal ein Schnippchen, die spielt uns aus, weil wir eben ehrenamtlich arbeiten und uns gar nicht in alles so reinknien können und wir fühlen uns manchmal nicht ernst genommen. Das muss natürlich ein Thema sein. Wir wollen jetzt mal die Themen ernst nehmen, die Sie angesprochen haben. Ein Thema ist die Begegnungszone, wo Sie ja auch zugestimmt haben, also auch die CDU-Fraktion gesagt hat, die Idee einer lebenswerten Innenstadt, einer Begegnungszone, wo wir nicht nur Abgase einatmen und wo nur Lieferverkehr, also wo man sich gar nicht mehr wohlfühlt in der Innenstadt, ist eigentlich eine gute, dass man sagt, wir wollen eine Begegnungszone in Erfurt haben. Jetzt schießen Sie aber gegen Ihren eigenen Beschluss und sagen, nee, die soll bis auf unbestimmte Zeit verschoben werden, weil wir Parkhäuser brauchen. Mal als einfach zusammengefasst. Wieso das?
Weil wir, als wir das damals beschlossen haben, die Begegnungszone auch miteinander Spielregeln verabredet haben. Das ist ähnlich übrigens wie bei der Multifunktionsarena. Wenn ein Beschluss im Stadtrat gefasst wird und dieser Beschluss sagt, ja, wir machen das, aber wir machen das unter den und den Bedingungen. Darf ich als Stadtrat erwarten, dass die Bedingungen auch eingehalten werden und nur unter diesen Umständen tatsächlich auch der Beschluss so damals ja gefasst wurde? Wenn ich sehe, dass wir, was die Begegnungszone angeht, den ersten Schritt gemacht haben, den zweiten Schritt jetzt gerade tun, gleichzeitig aber das, was parallel dazu versprochen war, dass wir nämlich auch für eine Verkehrssituation sorgen, wo auch Autofahrer, die in unsere Innenstadt kommen wollen, Möglichkeiten finden, zu unserer Innenstadt zu kommen. Also ich meine da konkret das Beispiel Parkhäuser an der Peripherie, am Rande der Innenstadt entstehen lassen. Wenn das nicht eingelöst wird, führt das zu der Situation, dass diejenigen, die damals zwar der Begegnungszone zugestimmt haben, heute dem kritisch gegenüberstehen und sagen, Moment, so etwas geht Zug um Zug. Die Leute, die in der Innenstadt wohnen, die Gewerbetreibenden, die wir in der Innenstadt haben, denen müssen wir die Frage beantworten, wo sie in der Zeit mit ihrem Auto hin sollen. Denen kann man nicht sagen, wir werden möglicherweise in 2, 3 oder 4 Jahren euch Parkhäuser gebaut haben, weil die Probleme stellen sich für sie jetzt, dass sie nicht an ihre Wohnung mehr rankommen, dass sie nicht mehr an ihre Geschäfte rankommen, dass sie jeden Tag Knöllchen bezahlen, weil es keine Parkmöglichkeiten gibt. Wir hören das zuhauf
inzwischen. Moment, nicht pauschalisieren, keine Parkmöglichkeiten, also wenn ich mit Parkhäusern in Erfurt anschaue, dann sind die nicht immer voll belegt.
Und wenn sie Gewerbetreibender in der Innenstadt sind, müssen sie zunächst die Möglichkeit haben, dass sie über Lieferzonen an ihr Geschäft auch rankommen, auch wenn sie Kunde sind und nicht so mobil sind, dass sie sozusagen alles mit den eigenen zwei Beinen lösen können. Wenn sie junge Familieneltern sind, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind oder mit der Wasserkiste, die sie eingekauft haben, müssen sie natürlich an ihre Wohnung rankommen. Und wenn sie abends von Arbeit kommen und ihr Fahrzeug abstellen müssen, können sie natürlich rumfahren und können möglichst weit entfernt von der eigenen Wohnung parken. Allerdings, die Lebenswirklichkeit sieht so aus in vielen Vierteln der Stadt Erfurt, dass wenn sie eine Viertelstunde um ihr Haus gekreist haben, das Auto irgendwo hinstellen und sich am nächsten Vormittag über das Knöllchen
ärgern. In allen Großstädten der Welt so. Und manchmal noch schlimmer, es gibt da Anwohnerparkplätze.
In Erfurt produzieren wir dieses Problem nur zusätzlich. Mhm. Also wir verknappen jetzt momentan die Situation, dass an viele Straßen, eine Anfrage, die jetzt gerade beantwortet wurde im Stadtrat, listet da über 20 Straßen auf, wo zusätzlich Parkscheinautomaten aufgestellt werden, die sozusagen diese Parksituation nochmal zusätzlich erschweren. Es gibt einen Streit im Stadtrat um die Notwendigkeit von den zusätzlichen Parkhäusern. Mhm. An zwei Stellen gibt es da sehr konkrete Planung, Löbertor auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch am Huttenplatz, wo wir an beiden Stellen der Meinung sind, das ist Peripherie der Innenstadt, wo wir Parkhäuser auch brauchen. Insbesondere aber eben auch für Besucher unserer Stadt, auch für die Leute, die hierher kommen, die aus den Ortsteilen in die Stadt reinkommen und sagen, wir haben Wege zu erledigen, wir wollen in die Stadt reinkommen.
Das ist neben dem Park-and-Ride-Konzept.
Das muss miteinander funktionieren.
Also es gibt ja dieses, also an den Endhaltestellen gibt es riesen Parkflächen, die oftmals leer stehen. Kann man dann nicht auch sagen, stellt eure Autos dahin, steigt in die Straßenbahn und kommt in die Innenstadt. Ihr müsst nicht bis in die Innenstadt fahren und euch ein Parkhaus stellen.
Also das ist eine der Forderungen, die wir auch aufmachen, wo wir sagen, diese Park-and-Ride-Flächen, die wir haben, dürfen auf keinen Fall jetzt zusätzlich noch zu parkscheinpflichtigen Stellflächen werden, wo die Leute einen Parkschein ziehen müssen, sich dann ein Straßenbahnticket kaufen, in die Innenstadt fahren, etwas kaufen, die Beutel wieder mit der Straßenbahn zum Park-and-Ride-Parkplatz schleppen und dann wieder heimfahren. Das macht eine Innenstadt nicht attraktiv. Das führt auch nicht dazu, dass Erfurt eine Touristen- und Einkaufsstadt sein wird. Wir werden an der Peripherie.
Aber mal die Gegenfrage, macht denn eine Stadt attraktiv, wo ich Park-Suchverkehr habe und wo PKWs in der Innenstadt sind?
Also Park-Suchverkehr entsteht dann, wenn keine Parkflächen da sind. Mhm. Das ist zunächst das größte Problem. Die Leute kreisen ja auch quer durch die Innenstadt, weil ein Parkleitsystem sie nicht in Parkhäuser führt, wo an der Peripherie der Innenstadt Plätze frei sind. Das ist in vielen anderen Städten auch anders gelöst. Ich sage ja auch, wir sind nicht generell gegen die Begegnungszone. Wir sind der Meinung, dass das Zug um Zug gehen muss, dass wir ein Miteinander der Verkehrsteilnehmer brauchen. Der Autofahrer kann nicht sozusagen der Buhmann der Stadt sein und da verknappen wir alles, bis hin zum interessanten Vorschlag der Grünen von diesem Wochenende, Straßen dann zurückzubauen. Das wird auch dazu führen, dass sich eine Stadt verkehrstechnisch gesehen sehr einseitig entwickelt. Das wollen wir als CDU nicht. Wir wollen miteinander. Dazu gehört ein guter ÖPNV, den wir haben, der auch genutzt wird. Dazu gehören die Rechte, die die Fußgänger in der Innenstadt zu Recht beanspruchen, in der attraktiven Innenstadt. Aber dazu gehört eben auch, dass die Autofahrer sich nicht sozusagen als die einzigen Buhmänner der Stadt an den Pranger gestellt fühlen.
Sagt Michael Panse, Fraktionsvorsitzender der CDU. Und weitere Themen besprechen wir nach einer Musik von James Winston McMorrow. Zu Gast im Montagsgespräch Michael Panse, der Fraktionsvorsitzende der CDU. Was sind die Themen im Wahlkampf? ICE City, Defensionskaserne, Begegnungszone haben wir besprochen. Was sind Dinge, die Erfurt bewegen? Wird Erfurt eine Stadt von Touristen und Senioren werden oder wird sie attraktiv für junge Menschen, die hier studieren und dann vielleicht auch da bleiben? Sind wir die Mittelaltermetropole, der Fachwerk Moloch? Was ist Erfurt vom Image her irgendwie eine schöne Stadt? Herr Panse, aber auch für junge Leute attraktiv?
Offensichtlich ja, denn wir sehen ja, dass die Einwohnerzahlen in Erfurt steigen, erfreulicherweise. Das sind nicht nur mehr Kinder, die in Erfurt auch geboren werden, sondern es liegt auch daran, dass wir Zuzüge haben in Erfurt. Ich mache mir nichts vor, das ist natürlich, ein Stückchen geht das zulasten umliegender Regionen, wo aus ländlichen Bereichen die Menschen wegziehen und dann eben doch in die Verdichtungsräume, in die Städte ziehen. Erfurt ist da attraktiv, zweifellos. Das hat mit Arbeitsplatzsituation zu tun. Wer hier einen Arbeitsplatz findet, der Arbeitsplatz auch vernünftig bezahlt ist, der denkt auch darüber nach, mit seiner Familie herzukommen und sich hier niederzulassen. Gleichzeitig ist Erfurt aber auch eine Stadt der älter werdenden Menschen. Das merkt man, wenn man sich die Generation der über 65-Jährigen anschaut. Das steigt prozentual. Insofern brauchen wir auch in Erfurt barrierefreien Wohnraum, brauchen wir vernünftige Pflegeangebote, brauchen wir vernünftige ärztliche Versorgung. Für mich, das sage ich nicht nur als Generationenbeauftragter, gehört natürlich alt und jung und die Generation dazwischen zusammen. Deswegen braucht man eine gescheite Familienpolitik, die auf der einen Seite sich darum kümmert, dass wir für die Kinder gute Betreuungsmöglichkeiten haben. Erfreulicherweise gibt es 100 Kindertagesstätten in Erfurt. Weniger erfreulich ist daran, dass 2030 immer noch auf eine grundlegende Sanierung warten.
Immer noch, dringend aber ist ja in den letzten Jahren, die müssen dazugeben, dass in den letzten Jahren doch einiges saniert worden ist und einiges passiert ist.
Also ja, aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass der Oberbürgermeister 2006 versprochen hat, bis 2012 sind alle Kitas saniert. 2012 ist er gefragt worden, hat er gesagt, bis 2014 oder 2015. Momentan ist die Prognose der Stadtverwaltung möglicherweise bis 2018, selbst das ist nicht sicher. Ich sage schon, das ist schwierig, den Eltern über 10, 15 Jahre in einer maroden Kita, wenn sie die Wendenstraße beispielsweise nehmen, über 15 Jahre den Eltern zu erzählen, das wird schon mal irgendwann saniert und jetzt seid auch ganz dringend dran und wir sehen ja die Zustände und dann wird es nicht gemacht. Ist ein Beispiel, wo wir als CDU-Stadtratsfraktion immer wieder sehr nachdrücklich gesagt haben, wir wollen bis zu 10 Millionen jährlich in die Investitionen in Kindertagesstätten stecken können. Tatsächlich sind es nur um die 5 Millionen, die wir jährlich investieren und damit schaffen wir es natürlich nicht, diesen Investitionsstau abzubauen. Zur Wahrheit gehört eben dazu, dass man, wenn man Sachen verspricht, in dem Fall der Oberbürgermeister, muss man sich an den Versprechungen auch messen lassen und dann auch bereit sein zu sagen, ich habe an dieser Stelle offensichtlich die Situation falsch eingeschätzt, wir haben es nicht geschafft.
Genau das hat er gesagt.
Dann darf man sich aber nicht im gleichen Atemzug dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, aber bis 2015 haben wir es geschafft, um dann spätestens 2013, 2014 festzustellen, nee, das schaffen wir doch nicht. Das ist das, was die Leute dann nicht verstehen und eine andere Schwerpunktsetzung dann verlangen und sagen, dann seht zu, dass ihr dieses Geld auch tatsächlich in diesem Bereich einsetzt.
Mhm. Dann haben Sie in einem Atemzug gesagt, wie attraktiv Erfurt ist, es sollte hierher ziehen, auch junge, alte. Und auf der anderen Seite sagen Sie, wir haben ein großes Problem mit Sanierung der Kindertagesstätten. Aber es scheint da alles nicht so schlimm zu sein, wenn Erfurt so attraktiv ist, oder sind da wirklich Konflikte vorprogrammiert?
Also die Konflikte sind dann vorprogrammiert, wenn die Steuereinnahmen und die wirtschaftliche Entwicklung schwieriger wird. Wir haben momentan eine Situation, wo Erfurt so ziemlich die höchsten Steuereinnahmen hat der letzten Jahre, sogar der letzten Jahrzehnte. Das sagt die Finanzbeigeordnete, die sagt auch jedes Mal warnend, Leute, in Zeiten, wo man viel Geld einnimmt und das Geld trotzdem komplett ausgibt und noch zusätzlich neue Schulden macht, muss man sich zu Recht die Frage stellen, was passiert, wenn die Einnahmen sinken, wenn die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert. Weil dann sind wir sehr schnell auch in der Situation, wie es andere Thüringer Großstädte derzeit erleben. Ob das Gera ist, die mit ihren Finanzen nicht über die Runden kommen, ob das Eisenach ist, die alle in Situationen sind, wo sie nicht mal mehr Haushalte aufstellen können. Im Privaten sagt man, in guten Zeiten musst du Geld beiseite legen, damit du in schlechten Zeiten noch was hast. In guten Zeiten musst du Geld, was du hast, auch dazu nutzen, um dort zu investieren, wo es notwendig ist. Und wenn das Dach ist, was repariert werden muss vom eigenen Haus, das muss man in guten Zeiten machen. Weil in schlechten Zeiten das Geld dann zweifellos gar nicht mehr dafür da ist.
Taugen Privathaushaltsvergleiche, ich bin mir nicht sicher, so diese Hausfrauengeschichte. Kommen wir mal zur Kommunalfinanzierung.
Ja, doch, da widerspreche ich mal deutlich. Weil selbstverständlich muss sich jeder vor Augen führen, dass auch bei politischen Entscheidungen das nicht viel anders ist wie zu Hause. Zu Hause käme kein Mensch auf die Idee, Geld als Kredit aufzunehmen, um es zu verkonsumieren. Weil das kann er seinen Kindern nicht erklären, dass er ihnen Schulden vererbt und die Schulden abtragen müssen. So, das ist in der Politik, ein bisschen anders.
Nee,
in der Politik,
so funktioniert das Wirtschaftssystem, also ist auf Schulden basiert, Schulden
ausgebaut. Ja klar, aber wenn ich Schulden aufnehme, um das Dach zu sanieren, um das Haus in Ordnung zu bringen, also um notwendige Sachen zu investieren, versteht das selbstverständlich auch die nachfolgende Generation, die irgendwann das Häuschen dann mal erbt. Die erben die Schulden, aber die erben das Häuschen. Wenn die nachfolgende Generation am Ende feststellt, Vater und Mutter haben Kredite aufgenommen und das Geld ist Jahr für Jahr alle geworden, weil es verkonsumiert wurde und wir haben trotzdem noch 10.000 Schulden, aber da steht nichts dahinter als Wert, als greifbarer Wert, dann sind sie zu Recht verärgert und sagen ihren Eltern, was habt ihr in den vorangegangenen Generationen anders gemacht?
Okay, dann Thema Volkswirtschaft und das Privathaushalt kann man, finde ich, nicht vergleichen, aber Sie können jetzt das gerne machen. Nochmal die Frage, die Bundesregierung könnte ja die Kommunen besser stellen. Da gibt es ja über Parteigrenzen, also auch aus Ihrer Partei, die Forderung, die klare Ansage, wir dürfen unsere Kommunen nicht am langen Arm verhungern lassen. Die kommunale Finanzierung ist schwierig. Das sagen Landespolitiker, sagen Bundespolitiker und das durch alle Parteien. Ist das nicht das eigentliche Problem, dass die Kommunen an den Steuereinnahmen mehr beteiligt werden müssen und es eine andere Verteilung der Aufgaben geben müsste und dass das ein Problem der Kommunen ist? Wenn man sich jetzt Gera Eisenach sich angeschaut, das ist ja eine katastrophale Situation.
Erstens, wir haben kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem in Erfurt. Wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Und wir haben Jahr für Jahr auch steigende Einnahmen. Insgesamt geben das aber trotzdem munter aus. Zweitens, dieses beliebte Spiel von der Kommune zum Land zum Bund, zu sagen, jeweils die andere Ebene ist daran schuld, müsste anders finanzieren, müsste uns mehr Geld geben, das mag argumentativ ganz nett sein, hilft aber nicht wirklich bei der Lösung von Problemen. Die Bundesregierung, auch die Koalitionsfraktionen SPD, CDU, CSU haben vereinbart, in der künftigen Wahlperiode die Kommunen besser zu stellen. Es gibt da einige Entscheidungen, die auch die Kommunen stärker beteiligen an Einnahmen. Das wird nicht flächendeckend dazu führen, dass die Probleme auf kommunaler Ebene gelöst sind, denn es gibt unterschiedlich ausgestattete Kommunen, auch in Thüringen. Der kommunale Finanzausgleich funktioniert so, dass schwächere Kommunen auch stärker unterstützt werden, aber das geht immer in gewissen Grenzen. Grundsätzlich muss man sagen, dass auch eine Stadt wie Erfurt mit dem Prozentsatz an Steuereinnahmen, an Gewerbesteuereinnahmen, an Grundsteuereinnahmen, an sonstigen Einnahmen und Zuschüssen, die wir vom Land und Bund kriegen, auch zurechtkommen muss. Es hilft uns nicht zu sagen, der Bund müsste uns mehr Geld geben und dann würde alles schön, weil das würde in der Tat beim Bürger nur dazu führen, dass er sagt, naja, die wollen die Hausaufgaben nicht selber machen, sonst dem Nächsten zuschieben.
Kommen wir mal zu den konkreten Themen. Jetzt haben wir so mal das Globale grundsätzlich nochmal versucht anzusprechen, zu den Themen, die Sie aufregen. Sie haben unter anderem ICE-City angesprochen. Ist das ein Wahlkampfthema oder ist es nicht eigentlich durch? Ist
es nicht jetzt geschlossen? Es war ein Thema, wo offensichtlich lange Zeit auch die Gespräche mit möglichen potenziellen Investoren vor sich hergeschoben wurden. Es gab da, so ist es heute zu hören, verschiedene Interessenten. Es gab verschiedene Gespräche, über die wir als Stadtrat nicht umfänglich informiert wurden. Erst auf Nachfrage und erst als die Entscheidung jetzt sozusagen ein Stückchen sich für den einen Teil des Bahnhofs konkretisiert haben, gibt es jetzt auch Gespräche auf der anderen Seite des Bahnhofes. Wenn man sich dieses Umfeld anschaut, sagt man, wir wollen bis 2017 das gelöst haben. ICE-Knotenpunkt 2017 ist da das Ziel. Das ist eigentlich durch das Thema. Und
da erwarte ich jetzt nur, dass die Verwaltung.
Ja, ich kann mit dieser Entscheidung leben, wenn ich gleichzeitig auch möchte, dass es weiterhin Gespräche gibt auf beiden Seiten des Bahnhofs.
Also die Kriegergruppe muss auch investieren dürfen. Also die dürfen dann nicht das machen, was auf dem Ostteil stattfindet.
Es muss zusammenpassen, aber ich erwarte von der Verwaltung, in dem Fall von der Verwaltungsspitze, das kann nur der Oberbürgermeister gemeinsam mit seinem Beigeordneten machen, auch Gespräche mit der Kriegergruppe, was auf dieser Seite des Bahnhofs auch geschehen soll. Wir wollen, dass das attraktiv wird, dass das interessant wird für uns auch als Innenstadt und dass dann städtebaulicher Missstand beseitigt wird. Mhm. Ich glaube, das ist aber auf dem Weg, das war ein Thema der letzten Wochen, der letzten Monate. Was wesentlich strittiger ist, ist insgesamt die Verkehrssituation in Erfurt. Begegnungszone hatten wir schon, Straßenbau hatten wir als zweites. Wir haben beispielsweise, was Straßenbau angeht, auch das ungelöste Problem der Südeinfahrt in die Stadt.
Das müssen wir nochmal erklären. Also wenn die Multifunktionsarena kommt, die ja so kommt, braucht es eigentlich auch nicht nur deswegen, aber auch die Südeinfahrt. Sehe ich das richtig?
Wir haben als CDU-Fraktion im Stadtrat gesagt, wenn die Multifunktionsarena kommt, so in die Planung kommt, wie sie auch beschlossen wurde, brauchen wir eine Struktur drumherum, die passt und die funktioniert. Dazu gehören vernünftige Parkplätze, dazu gehört vernünftige Erreichbarkeit mit ÖPNV. Dazu gehört aber auch, dass das Problem der Südeinfahrt in die Stadt gelöst werden muss. Wir haben seit vielen Jahren
Martin-Andersen-Nexö-Straße,
wenn man also von Arnstadt in die Stadt reinkommt, an den Tennisplätzen beginnt der Stau und das inzwischen zu jeder Tageszeit. Wenn Veranstaltungen sind, erst recht, da kommt man weder rein in die Stadt noch raus aus der Stadt. Das kann man nicht nur bei Fußballspielen bewundern, sondern auch bei größeren Veranstaltungen in der Thüringhalle und in diesem Umfeld. Wir wollten, und so war der Stadtratsbeschluss, dass bis 2018 die Südeinfahrt neu gebaut ist. Es gab immer vom Oberbürgermeister die Aussage, naja, wir machen das jetzt mal mit dem Stadion und Zug um Zug die Planung um die Südeinfahrt und das wird parallel dazu dann realisiert. Wir werden es nicht zeitgleich fertig kriegen, aber bis 2018 ist das gelöst. Eine Stadtratsanfrage in jüngster Vergangenheit hat es jetzt gerade ans Licht gebracht. Es ist auch bis 2018 nichts geplant an dieser Stelle. Es gibt zwar Planungskosten, die eingestellt sind, aber keine Realisierung. Das heißt, dieser unbefriedigende Zustand, dass Sie am Stadteingang der Stadt Erfurt ein nicht nur unattraktives Bild haben, wenn sie da momentan an diese Strecke reinkommen, sondern zunächst erstmal stehen und sich die Vorgärten der Anwohner anschauen können, bevor sie dann nach 10 Minuten in die Stadt reinkommen. Dieser Zustand wird sich leider kurzfristig nicht ändern. Das ist ärgerlich, weil auch das zu den Beispielen gehört, wo ich sage, da war etwas anderes miteinander verabredet. Dieser gemeinsame Beschluss, den wir gefasst haben, wo wir auch als CDU-Fraktion nach einer langen Debatte gesagt haben, wir stimmen dem zu, hatte gleichzeitig ein paar Forderungspunkte, wo ich erwarte, dass die selbstverständlich mit umgesetzt werden. Und wenn die nicht umgesetzt werden, an dieser Stelle ist natürlich die Kritik nicht nur berechtigt, sondern es ist dringend notwendig.
Da höre ich jetzt Herrn Bausewein sagen, da soll mir Herr Panse mal sagen, wie ich das finanzieren soll. Ich habe den Sanierungsstau, was die Kindertagesstätten betrifft, da sind zwar 4 Millionen reingewandert, ich habe den Straßensanierungsstau und so weiter. Jetzt soll ich auch noch diese ganze Südeinfahrt finanzieren. Wo soll das Geld herkommen? Was würden Sie jetzt Frau Pablich empfehlen, wo sie die Kröten zusammenkratzen sollen?
Frau Pablich würde ich an der Stelle empfehlen, dass sie mit Nachdruck darauf hinweist, dass das nicht umgesetzt wird, was in ihrem Vorberichten in jedem Haushaltsjahr drin steht. Jedes Jahr im Vorbericht zum Haushalt, das ist ein Vortext, der die Problemsituation beschreibt, weist sie darauf hin, dass die Personalkosten weiter explodieren, dass auch die Sozialausgaben in Erfurt weiter steigen, ohne dass die Stadt ernsthaft ein Konzept hat, wie sie diese Ausgabensteigerung Jahr für Jahr begrenzen können. Nur so kann man sich Freiräume schaffen, das haben wir an Oberbürgermeister mehrfach auch ins Stammbuch geschrieben, haben gesagt, kläre dieses Problem. Das wirkt nicht für den aktuellen Haushalt, das kriegt man nicht jetzt mit einem Beschluss hin und hat 10 Millionen gespart. Aber man muss es jetzt beschließen, um in 2-3 Jahren tatsächlich die Früchte davon tragen zu können.
Es gibt ja Politiker, die auch hier in diesen Interviews häufiger gesagt haben, wir haben kein Ausgabenproblem, denn die Sachen, Sie haben ja selbst beschrieben, dass es diese Ausgaben braucht, diese Investitionen.
Wir haben kein Einnahmeproblem.
Und wir haben ein Einnahmeproblem. So kann man ja auch sagen, wir bräuchten eigentlich mehr Einnahmen, müssen beteiligt werden an Steuereinnahmen, die jetzt der Bund einstreicht. Wir haben zu viele Aufgaben mit wir, meine ich jetzt die Stadtverwaltung und die kommunalen Aufgaben. Also haben wir denn was ist gegen die Aussage zu sagen, wir haben ein Einnahmeproblem und kein Ausgabenproblem?
Also die nackten Zahlen sprechen dagegen. Wir haben Jahr für Jahr mehr Einnahmen. Wir haben gerade in diesem Jahr die höchsten Gewerbesteuereinnahmen seit vielen, vielen Jahren. Die Stadt Erfurt hat in den letzten paar Jahren systematisch unter der rot-rot-grünen Mehrheit an den Einnahmepositionen gedreht. Alles, was irgendwo den Bürger auch belastet, wurde systematisch nach oben gedrückt. Wir haben das bei der Grundsteuer erlebt, wir haben das bei der Gewerbesteuer erlebt, wo wir in beiden Fällen deutschlandweit Spitzenplätze einnehmen. Wir haben es jetzt gerade jüngst erlebt bei der Diskussion um Parkgebühren. Wir erleben es bei Verwaltungsgebühren, was Sie inzwischen für jeden Verwaltungsakt, den Sie von der Stadt Erfurt erwarten, an Gebühren bezahlen. Die Einnahmeseite ist da die Schraube bis ans Ende gedreht. Wenn man aber nicht gleichzeitig hingeht und an den Ausgaben, die ja in einem unverhältnismäßig hohen Maße mitgewachsen sind, an diesen Ausgaben jetzt eine Begrenzung einzieht, wird sich diese Situation nicht ändern. Denn diese Hoffnung zu glauben oder sich das zu wünschen oder zu suggerieren, das wäre die Lösung des Problems. Es müsste jemand herkommen und müsste uns Geld geben. Auf diese Hoffnung setze ich nicht. Ich bleibe dabei, wir müssen diese Hausaufgaben selber machen, da wir die Einnahmeschraube bis zum Anschlag gedreht haben und die höchsten Einnahmen in dieser Stadt seit vielen, vielen Jahren haben, müssen wir an die Ausgabeseite gehen. Deswegen gehöre ich nicht zu den Politikern, die sagen, wir bräuchten mehr und mehr und mehr Einnahmen. Das führt in aller Regel dazu, dass wir mehr und mehr und mehr Ausgaben haben, dass nicht wirklich die Hausaufgaben gelöst werden. Wir müssen die Ausgaben begrenzen. Das ist die Lösung des Problems.
Sagt Michael Panse, Fraktionsvorsitzender der CDU. Und nach einer kurzen Musik von Curly Pirat gehen wir in die letzte Runde. Und dann werden wir nochmal zusammenfassen, was denn die Position von Michael Panse und der CDU ist und warum es Grund gäbe, in diese Partei oder Michael Panse zu wählen. Noch 7 Minuten hat er Zeit, seine Position zu erklären. Also jetzt nicht bis zum 25. Mai, jetzt in dieser Sendung. Michael Panse, Fraktionsvorsitzender der CDU. Warum, und das ist jetzt mal so eine knackige am Stand Antwort, wo soll ich CDU wählen? Warum soll ich CDU wählen? Oder Sie als Michael Panse, ich kann ja Sie Ihnen 3 Kreuze geben oder ich kann ganz oben die CDU ankreuzen. Dann kriegen das die ersten 3 Listenplätze. Da sind Sie ja mit dabei. Und ja, und ich kann natürlich auch Matthias Bärwolf Ihnen und was weiß ich, Helmut Besser von Freien Wählern meine Stimme geben. Das wäre auch möglich.
Haben wir alles schon erlebt. Ich mache seit 1990 Wahlkämpfe. Insofern gab es da schon bei den Auszählungen die erstaunlichsten Ergebnisse.
Ja. Die erstaunlichsten Konstellationen. Warum gerade Sie? Warum die CDU?
Also, weil wir als CDU-Fraktion, glaube ich, deutlich machen, dass uns die Zukunftsfähigkeit der Stadt am Herzen liegt. Und das meint 2 Sachen. Erstens, die Stadt muss liebens- und lebenswert bleiben und da, wo sie es noch nicht ist, werden. dazu brauchen wir Reserven, dazu brauchen wir Handlungsmöglichkeiten. Geld brauchen wir selbstverständlich dazu, um zu investieren. Wir brauchen nicht das Geld dazu, um das sozusagen Jahr für Jahr auszugeben und die unerledigten Baustellen liegen zu lassen. Das ist der erste wichtige Fakt. Der zweite Fakt, wir treten für Familien genauso ein wie für die Generation von Jung und Alt. Das haben wir bei der Kita-Diskussion sehr deutlich gemacht. Machen wir aber jetzt auch gerade, wenn es um die Pflegesituation in Erfurt geht, sehr deutlich. Das dritte Argument, wir wissen, dass unsere Stadt nicht nur aus der Kernstadt besteht, sondern auch aus den Ortsteilen. Die Ortsteile, die Menschen, die dort leben, wollen das Gefühl haben, dass sie eben nicht das fünfte Rad am Wagen sind, sondern dass sie bei Entscheidungen mit einbezogen sind. Das meint beispielsweise die Voten von Ortsteilräten, die vor Ort getroffen werden, auch ernst zu nehmen. Wenn in Stotternheim, wenn in Fieselbach, wenn in Marbach Entscheidungen getroffen werden, dass wir als Stadtrat uns sehr ernsthaft damit auseinandersetzen und am Ende auch Entscheidungen im Interesse der Ortsteile treffen. Das sind so drei Beispiele, neben den Themen, die wir jetzt gerade in der Sendung gestreift haben, miteinander, beispielsweise in der Innenstadt, was die Verkehrsteilnehmer insgesamt angeht. Es gibt die Themen, wir stehen als CDU-Kandidaten nicht nur jetzt zur Verfügung, nicht nur die nächsten paar Minuten noch, indem ich erläutere, was wir machen, sondern wir sind auch als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger da. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was Kommunalpolitiker versprechen können. Die sagen, wir hören euch zu, wir nehmen die Anregungen, die Aufgabenstellung der Bürger auf und versuchen, das in unserer kommunalpolitischen Arbeit umzusetzen.
Das hätte jetzt von jeder anderen Partei auch kommen können, gerade ja. Im Wahlkampf an Ständen, sondern wir nehmen die Bürgerinnen und Bürger ernst, reden mit ihnen, das machen ja auch viele Stadträte, das kann man ja vielen unterstellen, nicht allen, aber das ist ja zumindest zu erleben. Was macht jetzt den Unterschied aus? Also wir haben ja eingangs gesagt, dass natürlich Kommunalpolitik auch Konsens, da muss man konsensfähig sein, da wird zusammengearbeitet und auch über Parteigrenzen hinaus, selbst gibt es ja Unterschiede innerhalb der einzelnen Fraktionen, aber auch Überschneidungen zwischen anderen Parteien. Was macht jetzt den Unterschied aus? Warum will die CDU sozusagen wieder an der Regierung sein oder zumindest eine Mehrheit haben mit einem Bündnis? Würden sie dann mit den Freien Wählern zusammengehen oder mit der FDP, wenn es reicht? Oder welche Konstellation stellen sie sich vor?
Also ob am Ende Koalitionen gebildet werden in der Stadt Erfurt, das ist erstmal offen. Das war auch nach den letzten Kommunalwahlen in aller Regel so, dass man guckt, wo sind die Schnittmengen politisch am größten. Wenn man die Wahlprogramme nebeneinander legt und sagt, was steht auf den 18 beschriebenen Seiten als Zielstellung drin und wie viel davon findet sich als Schnittmenge auch bei den anderen Parteien, glaube ich, muss man mal am Ende hingehen und sagen, wir wollen an dem gemessen werden, was wir von unserem Programm umsetzen. Und an dem, was wir in unserem Programm aufgeschrieben haben, was die Nachhaltigkeit unsere Stadt zu gestalten angeht, daran werden wir es dann festmachen. Und auch dabei wird es bleiben, das sage ich als Fraktionsvorsitzender ganz deutlich, vernünftige Entscheidungen werden wir mittragen und unvernünftige Entscheidungen werden wir anprangern. So wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Vielleicht ein Stückchen deutlicher, stärker akzentuiert, das hängt dann immer davon ab, wie stark die Fraktionen im Stadtrat auch sind. Wir sind mit den 11 Stadträten, die wir derzeit haben, die zweitstärkste Fraktion im Erfurter Stadtrat. Wir treten selbstverständlich mit dem Ziel an, diese Position zu verbessern, insofern, dass wir mehr Stadträte im künftigen Stadtrat auch stellen wollen. Mit mehr Stadträten kann man nachdrücklicher und intensiver auch die Position, die man selber in einem Wahlprogramm formuliert hat, vertreten und verhandeln mit anderen Partnern.
Letzte Frage noch, warum gerade Sie als sag ich mal, Moderator, nicht so poltriger Politiker, warum wollen Sie wieder im Stadtrat sitzen?
Also Eigenwerbung ist immer ein bisschen schwieriges Geschäft. Im Wahlkampf muss man das selbstverständlich tun, weil man den Leuten auch sagen muss, wofür man einsteht. Ich mache inzwischen seit 1993 im Erfurter Stadtrat Kommunalpolitik mit. Ich bin 93 das erste Mal in den Stadtrat gewählt worden. Nehme für mich in Anspruch, dass ich insbesondere auch in der zurückliegenden Wahlperiode als Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat nicht nur sehr aufmerksam hingehört habe, sondern das Probleme von Bürgern auch aufgegriffen habe. Und wir die über Stadtratsanfragen, über Stadtratsanträge, über eine öffentliche Befassung mit Themen auch zu öffentlichen Themen gemacht haben und damit zunächst dem Bürger auch stärker Gehör verschafft haben. Das nehme ich für mich in Anspruch, dass das mich sehr in meiner Politik prägt. Ansonsten als Fraktionsvorsitzender hat man gleichzeitig die Aufgabe, dass man eine Fraktion führt und gleichzeitig nach außen hin auch der Ansprechpartner für die Fraktion ist. Das möchte ich gerne auch in Zukunft gestalten.
Was sind als allerletzte Frage die ersten Themen, die Sie anpacken würden, wenn Sie wieder im Stadtrat sitzen?
Das allererste Thema bleibt das Personalentwicklungskonzept für uns. Das brauchen wir, um uns Freiräume für die Zukunft zu verschaffen.
Sagt Michael Panse, den wir nochmal erleben werden in dem Streitgespräch. Wir werden mal sehen, werden wir noch nicht verraten, aber dann wollen wir mal sehen, wie Kampfeslust dann ist in den letzten Tagen vor der Wahl, ob sie sich tatsächlich auch streiten. Das kann ja konstruktiv sein, das kann ja auch spannend und vielleicht auch unterhaltsam sein. Ich bedanke mich bei Michael Panse, Fraktionsvorsitzender der CDU. Am 25. Mai will er wiedergewählt werden. Danke fürs Gespräch und noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.